Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite bei Myself Magazin. Das Thema unserer heutigen Folge: Wenn du dich trennst, mach ich dich fertig. Lena dachte, sie hatte ihre große Liebe gefunden, bis sich herausstellte, ihr Partner Nico lügt sie nach Strich und Faden an. Er hat Schulden und er ist Alkoholiker. Warum es ihr so schwer gefallen ist, diesen Mann zu verlassen und warum sie sagt, sie war co-abhängig, das klären wir in dieser Folge. Jetzt begrüße ich aber erst unsere heutige Expertin und das ist Paula Lambert, die Sex- und Beziehungsexpertin Deutschlands, und ich bin schon ganz gespannt, was sie zu diesem Fall sagt. Hallo Paula.
Hallo liebe Alexandra.
Ja, Lügen, Betrug, alkoholkrank, ich sag mal so, nicht die besten Voraussetzungen für eine Liebesbeziehung. Deine ersten Gedanken zu Lenas Fall?
Ja, genau die gleichen. Also diese Beziehungen sind wahnsinnig komplex und es dauert meistens sehr, sehr lange, bis man sich von denen erholt hat.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie Lena Nico kennengelernt hat und wie ihre Beziehung genau aussah, das hat sie uns in einem ziemlich langen Gespräch erzählt. Zu ihrem Schutz bleibt sie anonym und deshalb erzähle ich ihre Geschichte. Ich habe schon mit Anfang 20 von Hochzeit und vielen Kindern geträumt, war dann aber 7 Jahre lang Single. Als ich Nico mit 28 über eine Dating-App kennenlernte, hatte ich ein riesiges Bedürfnis nach Nähe und einer ernsten Beziehung. Er sah gut aus, ein Lächeln, das wenig preisgibt, ein bisschen Bad Guy. Solche Männer reizen mich, ich will sie knacken. Bei Nico schien es zu gelingen. Date folgte auf Date, ich sei seine Traumfrau, schwärmte er. Freunden von mir fiel bald sein Alkoholkonsum auf, aber ich war wie im Tunnel. Diesen Mann, der sogar von Hochzeit sprach, wollte ich mir nicht madig machen lassen. Er zog schnell zu mir, sagte, so könnten wir Kosten sparen, aber er investierte alles in Alkohol. Morgens kippte er Gin in den Kaffee, versteckte Whiskyflaschen in meiner Waschtrommel, heimlich leergetrunkene Weinflaschen füllte er mit Apfelschorle wieder auf. Ich lieh ihm immer wieder Geld, dabei verdiente er als Vertriebsexperte angeblich gut. Auch das glaubte ich ihm. Nach und nach rutschte ich in die Co-Abhängigkeit. Ich schützte und kontrollierte ihn. Ich suchte die Wohnung nach Hochprozentigem ab. Ich kaufte ein Promillemessgerät, in das ich ihn blasen ließ. Als ich mit Trennung drohte, beleidigte er mich, brüllte, ich sei nichts ohne ihn. Es gab ständig Streit. Oft kam er mir dabei so nah, dass ich dachte, gleich schlägt er zu. Nach etlichen On-Off-Versuchen schmiss ich ihn irgendwann raus und tauschte das Wohnungsschloss aus. Eines Nachts läutete es um 12, ich öffnete nicht. Um 2 krachte die Eingangstür auf, Nico stand mit 2 Männern in der Wohnung. Ich war panisch, ich hielt die Männer für Kriminelle. Dabei waren sie vom Schlüsseldienst. Nico hatte sich nicht umgemeldet und ihnen meine Adresse auf seinem Ausweis präsentiert. Als ich die Polizei anrief, begann er zu heulen. Er könne ohne mich nicht leben. Ich drohte mit einer Anzeige. Inzwischen denke ich über ein gerichtliches Kontaktverbot nach. Ich will ihn nie wieder in meinem Leben haben. Im Nachhinein erfuhr ich von seinen 25.000 Euro Schulden. Meine 4.000 Euro bekam ich von seinen Eltern zurück. Ich frage mich, warum mich jemand wie Nico so gereizt hat. Ich denke viel über mich selbst nach und ich ahne, warum mich der Reiz des Unerreichbaren so triggert. Mein Vater gab mir oft das Gefühl, dass ich es ihm nie wirklich recht machen konnte. An eine herzliche Umarmung von ihm kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht finde ich durch Psychotherapie, die ich bald machen will, heraus, woran es liegt und kann irgendwann eine gesunde, liebevolle Beziehung führen. Einer unserer bisher kürzesten Fälle, aber nicht weniger intensiv. Ich meine, da steckt ja eine Menge gigantischer Beziehungsthemen drin. Paula, wieso stehen denn so viele Frauen auf Bad Guys, wie Lena sagt?
Ja, die Antwort hat Lena eigentlich schon selber gegeben. Sie hat nämlich gesagt, sie hat von ihrem Vater eigentlich nie Anerkennung bekommen. Und das ist etwas, was bei ganz, ganz vielen Frauen unheimlich tief sitzt. Und die führen häufig Beziehungen, in denen sie eben genau das eigentlich als primäres Ziel leben, nämlich Anerkennung durch einen Mann zu bekommen. Und in diese Falle ist Lena leider auch getappt, denn Anerkennung hat sie nicht bekommen, sondern nur sehr, sehr viel, dass sie mit ihrem Therapeuten oder Therapeutin besprechen kann. Und darum Finger weg von Bad Guys erstmal ganz grundsätzlich. Die haben nämlich Probleme, die ihr nicht lösen könnt.
Ja, da gebe ich dir recht. Wiederum, wenn man allein ist, wenn man doch eigentlich zu zweit sein will, das macht ja auch was mit einem, ne? Geht man dadurch schneller in ungesunde Beziehungen?
Ja, die Frage ist immer, warum will ich eigentlich eine Beziehung? Warum halte ich es nicht aus, alleine zu sein? Und wenn du eine ältere Frau fragst, so meinem Alter, ich bin jetzt 50, und ihr erzählst als junge Frau, ich bin Single, dann werde ich dir wahrscheinlich sagen, gut, gut, bleib dabei, bleib dabei. Als ich jung war, habe ich auch anders gedacht, weil ich auch geglaubt habe, so ein Partner, das macht einen erst vollkommen und nur dann bin ich so ein richtig vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Tatsächlich ist heutzutage eigentlich eher das Gegenteil der Fall, aber ich will euch die Dating-Erfahrung nicht vermiesen. Guckt euch trotzdem an, warum will ich unbedingt eine Beziehung und wo brauche ich eine bestimmte Art von Anerkennung oder das Gefühl der Vervollständigung und was sind meine Motive dahinter? Und wenn man sich das ehrlich beantwortet, kommt man meistens schon auf ganz, ganz interessante Erklärungen. Und dann, wenn man das verstanden hat, kann man gar nicht mehr in Beziehung gehen mit sogenannten Bad Boys, die ja nur deshalb bad sind, weil sie unglaublich viele Probleme mit sich selber haben.
Ich habe dir gerade total gespannt zugehört, weil ich dachte, ja, das stimmt. Und ich glaube, klar, wenn man jetzt ein unglücklicher Single ist, weil man sich zum Beispiel nach Nähe sehnt, nach eben so das Leben irgendwie zu zweit bestreiten, einfach abends nicht allein einschlafen. Aber das sind ja alles so ganz starke Gefühle, die da irgendwie im Kopf sind. Wie kann man das denn für sich selbst so unterscheiden? Okay, das sind Bedürfnisse, die kriege ich vielleicht auch irgendwie anders, also ohne Beziehung befriedigt oder?
Das sind natürlich maßgebliche Bedürfnisse, ja, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Der Mensch ist natürlich ein Herdentier. Also neulich gab es eine Dame, die ist zu mir in den Podcast gekommen und die Freundin hat ihr gesagt, na ja, bleib doch bei dem, dann hast du wenigstens einen. Männer zu finden ist also schwierig. Und das ist natürlich fatal, weil, das ist ganz, ganz klar, keine Beziehung ist besser als eine schlechte. Also lieber Single bleiben als in so einem miserablen Mist rumzuwarten und sich zu fragen, wie lange braucht er, um mich eigentlich zu zerstören?
Oh ja.
Natürlich Bedürfnisse wie Einsamkeit und so weiter, die lassen sich am besten mit anderen Menschen lösen. Ihr müsst jetzt nicht in WGs gehen mit euren besten Freundinnen. Es gibt nämlich gute Männer da draußen. Das Problem ist, wenn du als junges Mädchen so aufwächst, dass du dir Bestätigung erhoffst durch deinen Vater oder mal ein Lob oder wenigstens eine Umarmung, wirst du unbewusst und in dem Fall untherapiert dir genau Männer aussuchen, die das ebenso wenig können wie der Vater. Das bedeutet, man verweilt auch als erwachsener Mensch, wenn man das nicht aufarbeitet, in diesem kindlichen Zustand, in dem man sucht und hofft und Leute anfleht, einen zu lieben.
Mhm.
Und das sind dann Menschen, die sich nur an dieses Trauma andocken und dir genau das wieder vorspielen, was du eigentlich schon weißt. So funktioniert das Leben immer. Und darum ist es so wahnsinnig wichtig, eigentlich, bevor man in so eine richtig ernsthafte erwachsene Beziehung einsteigt, sich elementare Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was sind meine größten Bruchstellen? Wo bin ich am bedürftigsten? Wo bin ich am verletzlichsten? Und was für einen Menschen brauche ich eigentlich wirklich? Wie muss der sein? Loyal, liebevoll, zugewandt meistens. Gleichzeitig, wenn du das nicht machst, wirst du dir jemanden suchen, der genau so ist eigentlich wie die Person, von der du dir das meiste Lob oder den meisten Zuspruch erhoffst. Darum heiraten so viele Menschen ihren Vater oder ihre Mutter.
Mhm. Ja, ich finde, das macht total Sinn, weil im Endeffekt, gerade wenn man so eine traumatische Erfahrung hat und irgendwie sich nach Liebe sehnt, nach Bestätigung von Menschen, die unerreichbar sind, ich sag mal, selbst wenn einem das bewusst ist, aus dieser Spirale auszubrechen, das ist ja, ehrlicherweise, mir ging es auch mal so und ich fand das unfassbar schwierig. Also ich meine, so dieser erste Step, ne, okay, wir sehen das, es ist so. Und dann aber sich selbst immer wieder zu sagen, stopp. Das ist Traumatrigger, das ist was ganz anderes und nicht eigentlich das, was mir persönlich gut tun würde. Ich sag mal, man ist jetzt im Dating, man ist sich dessen vielleicht bewusst, hat aber jetzt noch keine Therapie gemacht. Wie kann man sich während des Datings denn selber immer wieder so ein bisschen daran erinnern, was einem eigentlich wichtig ist, wenn einem jetzt hier der Bad Guy anlächelt und man so denkt, ach, stopp.
Es ist so ein bisschen wie in der Politik. Was gerade passiert, ist ja so ein Verschieben der Baseline. Irgendwann finden Menschen Dinge normal, die sie vor einem Jahr oder zwei Jahren empört abgelehnt hätten. Zum Beispiel, dass Elon Musk einen Hitlergruß macht bei der Vereidigung von Donald Trump, hätte vor ein paar Jahren dazu geführt, dass dieser Mensch sofort von allen öffentlichen Ämtern, Zugängen und so weiter ausgeschlossen wäre. Die Leute hätten Twitter in Scharen verlassen. Heute gibt es eine unglaublich große Zahl von Menschen, die sagen, na ja, wahrscheinlich hat sie nur kurz gejuckt unter der Schulter. Da zuckt man halt mal so. Und genau das Gleiche ist es leider auch beim Dating. Irgendwann, ja, weil diese Dating-Apps einen ja schon ausdünnen so ein bisschen und man vielleicht sich dann der Sehnsucht hingibt und dann irgendwann auch der Illusion einer riesigen Projektion, wie es sein könnte, wenn es nur wäre und, nimmt man immer weniger als okay hin. Und irgendwann sind die Standards, die man für sich selbst und für den potenziellen Partner ansetzt, so niedrig, dass wirklich das eigene Ich vor ein paar Jahren noch empört gesagt hätte, also wirklich, bist du wahnsinnig, der? Und in der Beziehung, häufig sind ja die Menschen auch manipulativ, die verstehen das schon ganz gut, einen so ein bisschen abzuschmirgeln und dann denkt man, naja, so schlimm ist es nicht. Es gibt ja auch, das höre ich ganz oft, eigentlich ist er ja nicht so. Wir haben ja auch gute Zeiten. Und dass jemand hilfsbedürftig ist, kann man eigentlich relativ schnell erkennen. Und natürlich kann man Hilfe anbieten. Also es ist weder der Job von einer Partnerin, jemanden zu heilen, noch ihn die Krankheit abzunehmen. Das ist eigenverantwortliches, erwachsenes Handeln, was dazu führen muss, dass man sich selbst verändert. Und darum neige ich inzwischen zu einer gewissen Radikalität. Wenn ihr merkt, der Mensch versucht, euch quasi zu Schuldigen zu machen für sein eigenes Problem, ist es für mich ein Grund zu sagen, ich ziehe mich da raus, stellvertretend für euch.
Ja, ich finde, das ist ja zum Beispiel in der Beziehung von Lena und Nico dann auch noch einmal andersrum quasi auch passiert. Weil Lena hatte natürlich ihr eigenes Empfinden, ihre eigene Geschichte, die sie mit reingebracht hat, warum sie sich auch darauf eingelassen hat. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite Nico, der ja leider alkoholkrank ist und Lena, wie sie mir im Gespräch auch erzählt hat, auch immer wieder quasi gesagt hat, wenn er rückfällig geworden ist, also er hat schon immer mal wieder probiert, ein bisschen darauf zu verzichten, immer wieder gesagt hat, du hilfst mir ja nicht, du rettest mich nicht, solche Sätze. Und für jemand, der natürlich gesehen und Liebe haben möchte, ist das ja furchtbar. Also ich glaube, wäre gut, wenn wir einmal über diesen Punkt des Alkoholismus, alkoholkrank innerhalb von Beziehungen sprechen, weil das ist ja super, super belastend.
Mhm. Ja, Alkoholismus ist eine ganz schlimme Suchterkrankung, zumal es ja auch gesellschaftlich anerkannt ist, täglich fast zu trinken und zu allen Anlässen und Daydrinking und Happy Hour Drinking und so weiter. Also es macht es den Betroffenen wahnsinnig schwer, da irgendwie auszusteigen, zumal es ja auch mit Spaß assoziiert wird und Lockerheit und Coolness und so weiter.
Ja.
Gleichzeitig als Partnerin von jemand Suchtkrankem sowas zu hören mit der Disposition, wie sie es hat, ist natürlich brutal. Wir wissen ja, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als Anerkennung zu bekommen. Und wenn sie es nur noch ein kleines bisschen mehr versucht, dann kann sie sich vielleicht diese Anerkennung abholen, nach der sie sich so sehr sehnt. Das ist unheimlich perfide. Weil natürlich, wenn jemand krebskrank ist, dann kannst du ihn unterstützen. Wenn jemand lungenkrank ist, irgendeine schwere Erkrankung, dann kann man helfen. Aber bei Alkoholismus muss ein Verständnis für das eigene Problem da sein, damit überhaupt Heilung funktionieren kann. Und die Verantwortung dafür liegt ganz alleine beim Suchtkranken, bei niemand anderem. Und das ist eine Falle, in die man überhaupt nicht tappen darf. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, weil wenn man jemanden sehr mag, will gar nicht von Liebe sprechen, aber wenn man jemanden sehr mag, dann ist es natürlich ein Wunsch, demjenigen zu helfen und zur Seite zu stehen. Aber das ist ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Das muss man sich idealerweise direkt oder zumindest sehr, sehr schnell klar machen. Denn du kannst noch so viel in deiner Co-Abhängigkeit aufgeben, die ja ohne Frage eine wunderschöne Aufgabe sein kann für Leute, die sich über Hilfeleistung definieren. Du kannst Flaschen verstecken und Erklärungen suchen und Entschuldigungen erfinden. Das wird das Problem aber nicht lösen. Und auch nicht über Jahre. Das muss man sich einfach klar machen. Niemand kann dem Alkoholkranken helfen, außer der Alkoholkranke selbst.
Lass uns doch gleich an dieser Stelle noch einmal diese Co-Abhängigkeit ein bisschen genauer definieren. Also was bedeutet das denn, wenn ich co-abhängig bin?
Wenn du co-abhängig bist, versuchst du im Grunde Ganz einfach runtergebrochen versucht man als Co-Abhängiger Wunden in sich selbst zu heilen. Es hat also herzlich wenig mit dem anderen zu tun, sondern deutlich mehr mit sich selbst. Denn ein Mensch mit gesunden Grenzen und einem gesunden Selbstwert und einem Verständnis von den Dingen wird sehr, sehr schnell erkennen, dass man dem Alkoholkranken gegenüber knallharte Grenzen setzen muss. Und man kann Hilfsangebote hinlegen, aber der Weg dorthin muss von demjenigen selbst beschritten werden. Und das ist natürlich schwierig, wenn man keine Grenzen setzen kann, wenn man selber nicht weiß, dass das ein wirkliches Problem ist, das mit einem selbst ganz viel zu tun hat. Und das ist hier, glaube ich, der Fall. Sie versucht, diese Lücke in sich zu füllen, indem sie jemand anderem hilft. Und das macht es gleichzeitig auch so schwer, für solche Menschen da auszusteigen, weil sie sich selbst niemals auf Nummer eins setzen würden.
Ist das dann quasi auch dieser, ich sag mal, relativ klassische Helferkomplex, den ja auch viele Frauen haben?
Ja, ein Helferkomplex hat genau die gleiche Funktion, nämlich das eigene Selbstwertgefühl oder das eigene Selbstverständnis so weit hoch zu polieren, dass man denkt, okay, so kann ich mit mir leben. Und es gibt nicht nur die anonymen Alkoholiker, übrigens eine ganz, ganz tolle Arbeit über viele Jahre, sondern es gibt auch die sogenannten Codependents Anonymous. Und da denkt man oft, okay, Codependent, das müssen co-abhängig von Suchtkranken sein, sind es aber gar nicht. Im Übermaß sind dort Menschen, die beziehungsabhängig sind. Übrigens genau das gleiche Muster. Also die sich emotional so verfügbar machen, dass im Grunde alles für sie eine mögliche Beziehung ist. Einfach in dem Wunsch, sich selbst vollkommen zu fühlen, indem man die eigenen Lücken quasi füllt und das mangelnde Selbstwertgefühl aufpolstert dadurch, dass man das Leben anderer schön macht. Und das ist leider ein System, das niemals funktioniert. Und gerade wenn ihr in der Datingwelt unterwegs seid und merkt, okay, ich sehe eigentlich in jedem potenziellen Partner und ich schaue über so viel hinweg, was andere mit mir machen, ist das ein ganz, ganz tolles, ich will nicht sagen Hobby, aber so ein Zusatznutzen, den man in jeder deutschen Großstadt auch in Anspruch nehmen kann. Übrigens kostenlos. Man gibt nur so ein bisschen Kaffeegeld in die Kasse. Codependence Anonymous. Die meisten Gruppen sind auf Englisch, zumindest hier in Berlin. Ich glaube in München auch. Aber googelt einfach mal. Das ist eine tolle Sache. Vor allen Dingen, weil euch klar wird, wie viele Menschen es betrifft.
Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich da quasi auch hin, wenn ich beziehungsabhängig bin. Das hattest du gesagt.
Genau, genau.
Das finde ich super interessant. Um das vielleicht nochmal kurz zu klären, der Unterschied zwischen beziehungsabhängig und zwischen ich bin Single und hätte gerne eine Beziehung. Nur, dass wir das nochmal ganz deutlich geklärt haben, weil nicht jeder unglückliche Single ist ja beziehungsabhängig.
Noch eine wichtige Sache. Wann immer das Wort Abhängigkeit in irgendeinem Wort vorkommt, drogenabhängig, alkoholabhängig, beziehungsabhängig, liegen dem die gleichen Grundsätze zugrunde. Das bedeutet, ihr müsst alle die gleiche Arbeit machen. Der Unterschied zwischen Beziehungsabhängigkeit und dem bloßen Wunsch, sich mit jemand anderem zusammenzutun, liegt darin, dass du bei Beziehungsabhängigkeit diesem Wunsch alles andere unterordnest. Das heißt, das wird, genau wie bei der Alkoholsucht, der absolute Fokus deines Lebens. Ich muss jemanden kennenlernen. Es muss funktionieren. Ich will, dass es funktioniert. Ich bleibe so lange drin, bis es wirklich funktioniert, obwohl ich eigentlich schon weiß, dass ich dabei kaputt gehe. Das wissen Suchtkranke jeder Art auch, dass sie daran kaputt gehen. Und das weiß der oder die Beziehungsabhängige auch. Also wenn ihr alles andere einem Ziel unterordnet, der jetzt ja in dem Bereich Abhängigkeit spielt, trifft es zu. Der Wunsch, eine Beziehung zu haben, der ist ja ein gesunder. Also ich hätte Lust auf jemanden, dann kann ich in Urlaub fahren, ins Kino gehen, abends zu zweit einschlafen, kochen, Miete ist günstiger und so weiter. Aber der ist nicht so unbedingt, sondern man ist auch in der Lage zu sagen, naja gut, ach ich guck mal. Der Beziehungsabhängige wird alles daran setzen, dass es irgendwie funktioniert.
Und es scheint mir so, als entwickelt der Beziehungsabhängige ja dann durchaus auch so ein bisschen manipulative Eigenschaften vielleicht auch, ne, damit das funktioniert.
Ja, das betrifft auch Beziehungen in Sucht mit Alkoholkranken zum Beispiel. Das ist nicht nur der eine manipulativ, meistens der andere auch, sonst würde es gar nicht funktionieren. Manipuliert sich selber, manipuliert sein Umfeld. Da ist auch eine Menge Gaslighting im Spiel. Wenn du deiner Familie immer sagst, nee, der trinkt nicht so viel oder Nee, so schlimm war es nicht, dann bist du ebenso manipulativ, vielleicht mit weniger großem Schaden, aber manipulativ eben trotzdem.
Ja, Lena hat mir bei unserem Gespräch auch erzählt, dass sie irgendwann so ihrem eigenen Bauchgefühl, dem sie ja davor dieser Beziehung schon nicht so getraut hat, aber während dieser Beziehung konnte sie sich selbst so gar nicht mehr trauen, weil sie ihm auch nicht mehr vertraut hat, quasi, weil ihre Gefühle haben ihr schon oft gesagt, ah, geh da weg, geh da weg. Aber sie hat dem nicht mehr getraut. Sie hat ihm nicht getraut, er hat sie angelogen und immer wieder hoch und heilig versprochen, er ändert sich, er kriegt es hin. Dann hat er einen Zug versucht, mehrmals sogar, lief dann 1-2 Wochen gut, nur um dann wieder tagelang feiern zu gehen, Exzess, ihr zu sagen, boah, ich kann mich ja nichts mehr erinnern, tut mir leid, aber wir kriegen das schon hin. Also mir hat das wahnsinnig leid getan, als sie mir das erzählt hat, dieses On-Off, On-Off. Sie hat sich zwischendurch getrennt, irgendwie aber wieder zurückgezogen. Also kann man es denn irgendwie schaffen, auf so einer Basis noch irgendeine Art von Beziehung zu führen? Oder ist da eigentlich Hopfen und Malz verloren, wie man so schön sagt?
Also in diesem Fall ist jetzt Hopfen und Malz verloren. Da war die Trennung meiner Meinung nach das absolut Richtige und auch das einzig Richtige. Natürlich gibt es Menschen, die dann irgendwann aufwachen und sagen, sorry, ich werde jetzt ganz feste an mir arbeiten und das auch schaffen. Die sind aber in der so starken Minderzahl, dass ich finde, statistisch verdienen die gar keine große Aufmerksamkeit. Also grundsätzlich muss man häufig im Leben und nicht nur Zusammenleben mit Alkoholkranken einsehen, dass eine bestimmte Paarung, wie man sie sich wünscht, nicht funktioniert. Und in der Rückschau, ich weiß, Trennungen sind furchtbar und schmerzhaft und so weiter, aber in der Rückschau, wenn du rumfragst, wissen alle, die es betrifft, von Anfang an, dass es nicht funktionieren wird. Also der größte Schaden, den solche Beziehungen tatsächlich anrichten, finde ich, ist, dass man sich selber nicht mehr vertraut. Und das dauert ewig lang zu reparieren. Also die Leute höhlen einen von innen aus und man höhlt ja mit. Immer eine gemeinschaftliche Arbeit. Das ist der größte Schaden, den es gibt. Darum, je früher ihr rauskommt, desto besser für euch.
Und auch wenn die beiden hatten ja jetzt keine Kinder, sie waren ja auch nicht so lange zusammen, all in all. Das war ja da in dem Fall das Gute. Aber ich lehne mich mal ein kleines bisschen aus dem Fenster, weil ich würde behaupten, die meisten Menschen kennen irgendjemanden, der einen alkoholkranken Vater oder eine alkoholkranke Mutter hatte oder einfach irgendeine Form von Suchtkrankheit in der Familie. Und man kann ja in dem Fall wirklich nur froh sein, dass die beiden keine Kinder hatten. Aber was bedeutet das denn für Kinder, wenn zum Beispiel einer der beiden Eltern quasi erkrankt ist?
Die Chance, dass du als dann erwachsener Mensch in eine Beziehung gerätst, die deiner Elternbeziehung ähnelt, ist relativ groß. Und darum ist es so wichtig, sich selber genau anzugucken, woher man kommt, was die emotionale Unzulänglichkeit der Eltern mit einem veranstaltet hat, was die größten Wünsche sind und was dahinter steckt. Also so eine Selbstinspektion ist wahnsinnig hilfreich und erspart einem eben ganz, ganz viel Leid. Und wichtig ist auch, die Intuition wirklich zu schulen, knallhart zu sagen, aha, jetzt fühle ich mich so, weil das und das passiert ist, jetzt fühle ich mich so. Was gibt es da für Muster, die ich erkennen kann? Wie kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ich doch auf mich höre und so weiter und so weiter. Also gibt es 10.000 verschiedene Wege, die man da beschreiten kann. Aber wichtig ist, ich muss erkennen, woher ich komme und ich muss erkennen, warum ich mir bestimmte Dinge wünsche.
Und würdest du eigentlich sagen, wenn ich jetzt so eine Selbstinspektion gemacht habe und ich bin vielleicht in einer frischen Beziehung, die sich relativ gut anfühlt, wo so der augenscheinlich erstmal alles ganz gut läuft, sollte man sowas mit seinem Partner teilen, darüber sprechen, weil irgendwie hat ja jeder sein Päckchen. Also unbelastet ist ja heute eigentlich niemand mehr. Oder ist es was man eher für sich behält und quasi nur situationsabhängig teilen sollte?
Ich bin dafür, das unbedingt zu teilen. Einfach, damit man nicht eine Entwicklung vollzieht, von der andere gar keine Ahnung hat. Aber natürlich gibt es auch Bereiche, die man für sich behält. Zum Beispiel Gedanken wie, ich denke oft darüber nach, dass ich dich verlassen sollte oder manchmal möchte ich dir ein Kissen draufdrücken. Nachts. Ja, sowas würde ich dann für mich behalten. Gleichzeitig
wäre wahrscheinlich besser.
Ja, negative Gefühle in Beziehungen ja auch ab und zu normal. Aber so die grundsätzliche Entwicklung, die Ängste, die man erkennt, die Triggerpunkte, die man erkennt, die sollte man unbedingt teilen, denn nur so ist ja gegenseitiges Verständnis möglich. Gleichzeitig muss man auch dabei genau darauf achten, wie reagiert der andere. Wenn man sagt, ich möchte das mit dir teilen und der andere sagt ständig, in schönen, langen oder kurzen Worten, ist mir eigentlich egal, ist das ganz sicher nicht der richtige Partner. Und die Antwort hat man häufig ganz, ganz schnell. Und das Problem ist, dass viele hoffen, sie könnten nicht nur sich reparieren, sondern gleichzeitig auch noch den anderen. Und dieser Satz, ich kriege ihn schon hin, ist absolut fatal. Wenn ihr auch nur denkt, na ja, mit ein bisschen hier und da zerren und hin und her operieren, wird's schon okay, lasst es. Spart euch die Mühe.
Ich finde, so große Konflikte bei Paaren, das ist ja zum Beispiel auch, also wenn man jetzt so ein bisschen mehr in Lifestyle-Sucht, sag ich mal, abrutscht, wie Workaholic, Doomscrolling, keine Ahnung, darüber streiten sich Partner ja auch wahnsinnig oft, weil es natürlich auch die Beziehung irgendwie beeinflusst. Wie geht man denn mit sowas um, wenn man quasi so eine Mini-Form von Sucht hat, die jetzt irgendwie nicht gesundheitsschädlich ist, nicht auf den ersten Blick, aber ja, halt trotzdem alles belastet?
Ja, anerkennen, dass das ein Thema ist, das ist schon mal der wichtigste Schritt, weil wenn man sagt, nee, ich habe kein Problem, dann lässt es sich natürlich auch nicht lösen. Und dann gemeinsam, nehmen wir jetzt das Doomscrolling, nach Lösungen suchen, das ist ja natürlich heute in der heutigen Zeit sehr verführerisch, weil die Nachrichten sind einfach der blanke Horror. Ach, ja. Und gemeinsam diskutieren, besprechen, was eine Alternative sein könnte und auch versuchen zu verstehen, warum mache ich das eigentlich? Und das hat den gleichzeitigen Zusatznutzen, dass man sich näher kommt, weil man nämlich miteinander spricht. Und das ist, das wissen wir ja, das A und O einer funktionierenden Beziehung.
Ja, total. Und ich glaube, das ist eigentlich auch schön, wenn man solche Sachen mit seinem Partner teilt, ne? Ohne dass man jetzt direkt sagt, bitte rette mich, sondern so diese Ich-Arbeit zusammen bespricht und irgendwie so vielleicht auch auf neue Gedanken kommt, neue Wege erkennt und auch was Neues ausprobieren kann, um da rauszukommen.
Und vor allen Dingen gibt es ja diesen Retterimpuls ganz, ganz häufig, zu sagen, nee, ich möchte das für mich alleine lösen. Ich möchte nur, dass du informiert bist. Mhm. Ich will keine Lösung, ich will einfach nur ein offenes Ohr.
Und einmal würde ich jetzt, glaube ich, jetzt sind wir ein bisschen von Lenas Beziehung weggekommen. Da würde ich jetzt einmal nochmal gern eintauchen, weil dann gab es ja diese unsägliche Situation, in der er ja in ihre Wohnung eingebrochen ist. Also offensichtlich ihr Nein, ihr Bitte, lass mich in Ruhe, nicht verstanden hat. Ich fand das total verstörend. Mir tat sie in dem Moment extrem leid. Und ich habe mich dann so gefragt, was macht man denn mit jemandem, der einfach kein Nein akzeptiert?
Hier liegt meines Wissens nach ein Straftatbestand vor. Das ist Hausfriedensbruch. Das ist vielleicht sogar Einbruch, wahrscheinlich. Ich würde das knallhart bei der Polizei anzeigen. Fertig.
Ja, das hat sie ja zum Glück in dem Fall auch gemacht. Sie hat in unserem Gespräch noch ein bisschen erzählt, dass sie hat ihn natürlich überall blockiert und auch die Eltern blockiert, weil die immer viel Kontakt zu ihr gesucht haben. Auch wenn sie quasi seine Schulden bei ihr dann bezahlt haben. Aber die waren halt auch immer so ein bisschen zu ihr. Och, verlass doch bitte unseren Sohn nicht, weil du tust dem so gut. Die haben in ihr auch irgendwie so ein bisschen die Retterin gesehen. Und trotzdem ist er, ich meine, jetzt ist die Stadt, wo die beiden herkommen, auch relativ groß. Trotzdem sind sie sich irgendwie immer mal wieder komischerweise über den Weg gelaufen, obwohl sie jetzt eigentlich auch nicht so dieselben Hobbys hatten. Also ja, sagen wir so, sie hat sich irgendwie immer so ein bisschen permanent beobachtet gefühlt. Und sollte man da nochmal das Gespräch suchen oder noch mehr versuchen, den Kontakt wirklich zu kappen?
Nee, ich würde auf keinen Fall das Gespräch suchen. Das Gespräch hatte sie ja schon gesucht. Sie hat mehrfach gesagt, sie möchte keinen Kontakt. Es wird nicht respektiert. Zufällige Begegnung kann man nicht vermeiden. Es wird in der Stadt immer Möglichkeiten geben, dass die andere Person zufällig am gleichen Ort zu einer ähnlichen Zeit ist. Wenn es aber überhand nimmt und die Treffen mit dieser Person nicht mehr zufällig zu erklären sind, würde ich schon wieder zur Polizei gehen. Das soll die Polizei regeln. Ich würde mich da persönlich gar nicht mehr engagieren.
Also lieber einmal zu oft die Polizei angerufen, als einmal zu wenig im Zweifel.
Ganz
ne?
Genau. Also, und sie hat ja schon Nein gesagt. Das muss reichen.
Ja. Und jetzt würde mich noch so ein bisschen interessieren, sie hat ja den guten Schritt gemacht und gesagt, okay, ich begebe mich in Psychotherapie. Ich merke, ich habe hier ein wahnsinniges Problem. Daran will ich arbeiten. Ich finde, wow, darauf kann sie super stolz sein, dass sie das erkannt hat und auch diesen Weg geht. Wenn man jetzt so eine Psychotherapie anfängt bezüglich dieser ganzen Beziehungs- und Liebesgeschichte, ich glaube, manche Menschen denken dann, ja, okay, dann mache ich jetzt 3 Monate Therapie und danach bin ich geheilt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der falsche Ansatz, oder? Mit was für einem Gefühl sollte man sich vielleicht auch auf sowas einlassen, um einfach so einen ganz kleinen Ausblick zu geben, wenn man an sich selbst arbeitet, was man da tun könnte?
Man sollte mit einem Gefühl rangehen, dass man jetzt was für sich selbst tut, das einem die Zukunft um vieles, vieles leichter macht. Und das ist was Schönes. Auch wenn die Arbeit selbst schmerzhaft ist und anstrengend und vielleicht auch nicht immer so angenehm, ist es trotzdem etwas, was langfristig ein unheimlicher Bonus ist für einen selber. Und darum sollte man Therapie immer mit Freude verbinden und absoluter Me-Time, das ist es nämlich.
Oh, das finde ich auch super, super Satz. Und ich glaube, ja, jeder, der schon mal eine Therapie gemacht hat, der weiß, das Tal der Tränen ist lang, aber es wird auch wieder schön.
Ja, und vor allen Dingen denkt einfach dann an zurückliegende Beziehungen. Wie oft man schon gedacht hat, oh Gott, ich werde nie wieder so jemanden kennenlernen, der so toll ist und wie unwahr das jedes Mal ist.
Ja, ich glaube, da hilft auch einfach, sich mit erfahreneren Frauen auszutauschen, ne? Die vielleicht wirklich ein bisschen älter sind als man selbst und die ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben vielleicht auch.
Ja, vielleicht.
Und ganz zuletzt noch die letzte Frage. Was möchtest du Frauen raten, die in Beziehungen stecken, in denen sie in irgendeiner Form co-abhängig sind?
Ja, liebe Frauen da draußen, Co-Abhängigkeit ist ein ernstzunehmendes Krankheitsbild, auch für euch. Selbst wenn ihr nicht mittrinkt, wenn ihr Entschuldigung sucht oder wenn ihr beziehungsabhängig seid, guckt euch das an, für euch. Denn ganz ehrlich, ihr seid nicht dafür da, die Last der Welt auf euren Schultern zu tragen.
Vielen Dank, Paula, für dieses Interview, für deine Offenheit und für deine ganzen Tipps. Mich persönlich berührt dieser Fall sehr, weil ich mir wirklich gut vorstellen kann, wie belastend das ist, wenn man in eine Person verliebt ist oder vermeintlich verliebt ist, die einem leider so gar nicht gut tut. Und dass es aber immer eine Möglichkeit gibt, aus Mustern auszubrechen, wenn man das denn will. Und dass man Step by Step wieder lernen kann, sich selbst wichtig genug zu sein, um eben gute Beziehungen zu führen. Das finde ich total ermutigend. Also danke, Paula, und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.
Dankeschön, sehr gerne.
An dieser Stelle ist es uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Paula Lambert zu seiner eigenen Beziehung möchte, der kann sich gerne an unser Instagram-Team wenden unter @myselfgermany oder Paula direkt über ihren Podcast Paula Lieben Lernen kontaktieren und Teil dieses Podcasts werden. Alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes. Und ja, das war auch schon unsere heutige Folge. Abonniert uns gerne, lasst uns gerne eine Bewertung da und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.